Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Seelenscherben. Und heute ist auch nochmal eine besondere Folge, denn auch heute hat mich Verena König jetzt nochmal besucht, wofür ich sehr dankbar bin. Und in dieser Folge spreche ich mit Verena über Reinszenierung, über Scham und Schuld und ja, auch ein wenig über Verenas persönlichen Zugang und Weg. Viel Spaß dabei.
Seelenscherben, der Trauma-Podcast von Raphael Kempermann.
Hallo, liebe Verena, schön, dass du nochmal hier bist.
Ich freue mich, hier zu sein.
Schön. Ja, also unser letztes Gespräch, das war sehr umfangreich und ich habe das sehr genossen. Hatte ich dir auch gesagt, ne? Ich finde, deine Art ist so angenehm, dieses sanfte, weiche und trotzdem klare. Das ist eine schöne Danke. Mischung. Und ja, und da ist einfach ja ganz, ganz, ganz viel Wissen da. Und da würde ich gerne nochmal andocken.
Jawohl, los geht's.
Okay. Ein Thema, was mich jetzt noch so interessieren würde, wo stehen wir denn heute so eigentlich als Gesellschaft? Also ich habe da so, es gibt da so in mir so zwei Bilder, also in meinem näheren Erleben, so in der jungen Generation, in meiner Familie und im weiteren Umfeld der Familie, da identifiziere ich eher eine ganz schöne Traumalast und auch ganz schön viel Probleme und Unsicherheiten, Ängste, selbstzerstörerische Kräfte und. Und dann wiederum habe ich manchmal so ein Bild von, ah ja, schau, die junge Generation, die ist anders, die ist irgendwie freier, die sind irgendwie, also da habe ich dann manchmal das Gefühl, dass sich sozusagen diese Verletzungen, die bei unserer Eltern- und Großelterngeneration, dass sich das so irgendwie wie so etwas verspielt und abnimmt und die jungen Leute einfach offener sind und freier und weiter. Und jetzt bin ich da einfach etwas unsicher. Wo stehen wir da eigentlich gerade aus der Bindungs- und Entwicklungstrauma-Perspektive betrachtet? Was denkst du?
Also ich glaube, das ist total blickwinkelabhängig, wie man diese Frage beantworten kann. Und ich bin keine Soziologin und auch ja in dem Bereich die Gesellschaft zu betrachten, sehr geprägt durch meine traumatherapeutische Brille sozusagen. Und deswegen ist ja das, was ich jetzt dazu vielleicht zu sagen habe, auf jeden Fall meine, vielleicht auch Meinung, meine Sichtweise und bestimmt nicht allgemeingültig oder nichts, was man als Wissen jetzt bezeichnen könnte, sondern eher als Eindruck und Wahrnehmung. Und also meine Wahrnehmung, wo wir gesellschaftlich gerade stehen, wenn wir jetzt mal von vielleicht einfach Deutschland sprechen, weil Gesellschaft ist ja auch, kann man auch als Weltgemeinschaft vielleicht betrachten und dann wird sehr divers und sehr, sehr inhomogen. Ich glaube, dass wir so in unserem gesellschaftlichen Umfeld in der gegenwärtigen Situation, wo wir im Grunde uns unserer Privilegien bewusst sind, also wir sehen, wie viele Konflikte in der Welt am Laufen sind. Wir sehen, dass in vielen Ländern Menschen regieren, die viel Machtpolitik machen und wir jetzt hier sozusagen mit unseren Problemen noch ziemlich privilegiert dastehen. So, ich glaube, dass das uns bewusst ist und gleichzeitig sehen wir, dass die Anzahl an psychischen Erkrankungen stetig steigt, dass die Kinderpsychiatrien und Jugendpsychiatrien voll sind und die Wartelisten gefüllt sind. Wir sehen auch auf der Ebene der Kinder, also der jungen Generation, wenn wir zu Kindern schauen, viele Probleme, die in Richtung Angststörungen gehen, die sehr ansteigen. Also ich sehe, wenn ich so in unsere Gesellschaft schaue, dass wir im Grunde an einem Punkt stehen, wo wir die Möglichkeit hätten und die Notwendigkeit sehen, uns mit unserer psychischen Gesundheit, also mit unserem Menschsein, auseinanderzusetzen. Und vieles von dem, was wir an Symptomen sehen, viele der Angstsymptome bei Kindern und Jugendlichen, der große Anstieg an psychischen Erkrankungen ist mutmaßlich, und das ist jetzt Meinung meinerseits, mit traumatischen Erfahrungen oder großen Stresserfahrungen, die nicht verarbeitet werden konnten, assoziiert. Und dazu gehört auch nach meinem Empfinden die Zeit der Corona-Pandemie mit all den Belastungen, die wir auf unterschiedlichste Arten und Weisen erlebt haben und die auch noch in uns wirken, die nicht verarbeitet werden konnten, weil wir ja ganz schnell zu einem Normal übergegangen sind, weil wir keine integrativen Auseinandersetzungen mit dieser Zeit bisher angestrebt haben. Also ich glaube, wir sehen auf allen Ebenen in unserer Gesellschaft viel Trauma, teilweise ganz altes Trauma, nicht aufgearbeitetes, teilweise ganz neues Trauma. Und ich sehe aber auch, wie du, ganz viel Hoffnung, weil ich auch das Gefühl habe, dass jüngere Generationen mehr Möglichkeiten haben, sich und ihre Gesundheit mehr in den Fokus zu nehmen und das Menschsein und menschliche Verletzlichkeit mehr zu integrieren in ihren Lebensalltag, als vielleicht die vorangegangenen Generationen inklusive wir das konnten. Puh, jetzt habe ich aber lang geredet.
Ja, alles gut, danke dir vielmals. Nein, ich fand das gar nicht lang, sondern genau richtig. Und ja, du sprichst von Verletzlichkeit, das fand ich jetzt ganz spannend, die Verletzlichkeit integrieren. Ich hatte mal ein Gespräch auch mit der Dami Scharf vor einiger Zeit. Das war auch super schön.
Ja.
Dami finde ich eine ganz tolle und wichtige Person in diesem Feld. Und ich habe sie was Ähnliches gefragt, weil mir ist aufgefallen, dass teilweise diese älteren Generationen, also meine Mutter, meine Oma, die, ja, also bei meiner Mutter ganz definitiv schwere Traumaerfahrungen machen musste, irgendwie trotzdem mit den Traumafolgen ihr Leben gemacht haben. Ganz sicher waren sie nicht rundum lebendig, aber irgendwie die haben gemacht, die haben was aufgebaut, große Familien und sind sozusagen nicht aus der, also nicht gestürzt sozusagen und nicht zerbrochen. Ja. Was ich wahrnehme, ist dann, dass in der nächsten, beziehungsweise sogar übernächsten, überübernächsten Generation plötzlich ich erlebe und sehe, dass da wieder was ausbricht, was aber eine zerstörerische Kraft hat. Und das hat mich einfach gewundert. Und Dami meinte aus ihrer Perspektive so etwas wie, dass diese Rigidität, die es früher gab, auch ein haltgebend war, weil du einfach nicht, also jetzt auch so aus der Perspektive von Containment, es gab einfach ein Containment von außen, weil du konntest nicht, es war sehr rigide, du konntest nicht zerbröseln so sehr. Und das fällt heute sozusagen weg. Und wenn dann kein Containment von innen genug da ist, eben weil nicht genug Koregulation etc. da war, das ist da dann sozusagen wie einfach so eine explosive Kraft entwickelt.
Ja,
wie ist das?
Klingt
das so für dich?
Ja, also ich finde die Erklärung mit Containment durch Rigidität sozusagen, also eine Art Halt durch Grenzen und einfach Mangel an Entfaltungsmöglichkeiten sozusagen, ist eine gute Erklärung einerseits. Und ich glaube, dass noch was anderes mit reinspielen könnte, nämlich dass die Generation unserer Mütter oder Eltern und Großeltern in einem kollektiven Umfeld auch waren, also wo die einerseits diese Rigidität vorhanden war und andererseits aber auch ein wirklich kollektiver Geist der Ausrichtung auf Aufbau und Erschaffen und Sicherheit kreieren da war. Also wir gründen Familien, wir gründen Firmen, wir bauen das Land wieder auf sozusagen. Also meine Eltern sind Kriegskinder und sind in der Nachkriegszeit aufgewachsen. Und es war also ein kollektives, unausgesprochenes System sozusagen am Wirken, wo man seine Kraft und auch die dazu da war, das Geschehene nicht in den Vordergrund zu bringen, ganz klar für etwas nutzen konnte, was ganz klar in dieser Gesellschaft anerkannt war und benötigt war und auch unterstützt wurde. Ja. Und die Generation, die jetzt in unserer Zeit mit den überlieferten, transgenerational auch überlieferten oder intergenerational überlieferten Traumafolgen zu tun haben, die sind in einem viel offeneren Wertekontext unterwegs. Mhm. Also sie haben sozusagen eben weniger Rigidität, beziehungsweise sie müssen ihre eigene Kompensationsstrategie finden, was schwieriger ist, wenn man nicht klar und so eindeutig gesellschaftlich in eine Richtung gedrängt wird sozusagen. Also es gibt viel mehr Möglichkeiten, sich zu ängstigen heutzutage. Vorangegangene Generationen konnten sich beruhigen, indem sie in den Aufbau investiert haben, beispielsweise ins Funktionieren gegangen sind. Die Generation von heute wissen, wenn ich gut funktioniere, dann trage ich aber vielleicht einen Teil dazu bei, dass die Welt noch schneller untergeht, weil wir einfach damit ökonomisch, ökologisch den größten Mist anstellen. Also es ist alles irgendwie in der Komplexität größer geworden, glaube ich, in der Wahrnehmung dieser Generationen, die weniger Rigidität haben. Also es ist nicht nur mehr Raum und dadurch vielleicht weniger Containment da, sondern es ist eine ganz grundlegende Unklarheit, was sind gemeinsame Werte, auf die wir uns ausrichten und an denen wir uns orientieren können. Mhm. Ja, ich glaube, das spielt eine große Rolle. Und es ist viel mehr Platz für ein Bewusstsein, was alles nicht gut läuft.
Ja, ganz spannend. Spannender Gedanke. Danke dafür. Kommt mir so Ohnmacht in den Sinn, mehr Ohnmacht. Mhm.
Ja.
Und auf der anderen Seite damals wahrscheinlich mehr Sinnhaftigkeit. Also es gibt so ein Ziel, es gibt eine Ausrichtung und es muss getan werden, es darf getan werden und es hilft allen und so, ja.
Ja, genau.
Ja, das kann ich sehen, ja. Mhm. Mhm. Verletzlichkeit integrieren, da wollte ich nochmal nachhaken. Wenn ich das jemand erzähle, es wäre gut, wenn du deine Verletzlichkeit integrierst. Es würde dir gut tun, wenn viele Leute wahrscheinlich mit dem Kopf schütteln und sagen, was? Ich will doch nicht verletzlicher werden.
Mhm. Ja, die Idee, verletzlicher zu werden, ist ja dann schon der erste quasi Trugschluss. Ja, weil wir sind halt einfach verletzlich. Also es ist Teil unserer menschlichen Natur, verletzlich zu sein, wie jedes Wesen, was lebt auf diesem Planeten, verletzlich ist. Und die Verletzlichkeit, um die es mir da geht in unserem Kontext, ist eben die Verletzlichkeit auf unserer emotionalen Seite. Also nicht nur eine körperliche Verletzlichkeit, dass wir halt eine Hautbarriere haben und keinen Panzer, der uns schützt vor was auch immer, sondern wir haben eine emotionale Empfindsamkeit, die uns auch verletzlich macht. Und diese Verletzlichkeit ist in unserer Kultur nicht gewertschätzt. Sie wird nicht als positiv empfunden, sondern sie wird als Makel empfunden oder als etwas, was uns Probleme macht, weil Verletzlichkeit uns eben in die Position bringt, dass andere uns etwas antun können, dass andere auch uns beschämen können, dass andere uns in gewisser Weise überwältigen können oder Macht über uns haben können. Und weil wir all das mit Verletzlichkeit assoziieren, also Verletzlichkeit ist assoziiert mit Schwäche, mit ausgeliefert sein, mit schlecht behandelt werden, mit allem Möglichen, was wir als Verletzung eben vielleicht auch selbst erlebt haben, weil wir Verletzlichkeit mit all dem assoziieren, verkennen wir, dass sie eine natürliche Seite unserer Natur ist und uns auch befähigt, empathisch zu sein, die Grenzen anderer wahrzunehmen, uns anzuerkennen als Menschen mit Würde, die wir schützen müssen und uns auch beispielsweise wohlmeinend einander zu widmen, also einander zu schützen, füreinander einzustehen, unsere Stimme zu erheben, wenn wir sehen, da wird jemand schlecht behandelt. Ja? All das geht nur, wenn wir Verletzlichkeit anerkennen und akzeptieren als integralen Bestandteil unserer Natur, unserer Person, unseres Wesens. Mhm. Ja. Also wir müssen sie sozusagen enttabuisieren. Ja, mhm. Auch da ist viel Prägung drin, auch aus den vorangegangenen Generationen. Es gab die Zeit, und wir sehen es in der Welt überall dort, wo kollektive Bedrohung in einer Gesellschaft empfunden wird, wird Verletzlichkeit ausgeklammert. In der Zeit des Zweiten Weltkrieges und danach ging es darum, Kinder abzuhärten. Ja, ja. Das war das Ziel, ihnen die Verletzlichkeit auszutreiben, indem man sie abhärtet, weil das der Gesellschaft dienen wird, um unantastbar zu sein. Und das steckt auch kollektiv noch in den Knochen, dass wir eben Verletzlichkeit auch als sowas wie das, nicht Feigenblatt, sondern was hat Siegfried nochmal für ein Blatt auf der Schulter gehabt?
Linde.
Linde, das Lindenblatt, genau.
Mein Linde, ja, ne?
Ja, kann gut sein. Ich werde das nachher mal nachlesen. Also wir nehmen es sozusagen als den Makel wahr. Ja, die Verletzlichkeit ist das, was uns gefährdet. Und das ist ein Trugschluss. Deswegen tabuisieren wir sie, weil wir sie nicht verstehen. Verletzlichkeit macht uns, ist Trieb, also ist essentieller Bestandteil unserer Verbundenheits- und bindungsorientierten Natur.
Also ich kann so aus meiner persönlichen aus meinem persönlichen Erleben sehr sehr gut nachempfinden, weil ich mich erinnere, wie viel Kraft und Energie ich dafür aufgebracht habe, diese Verletzlichkeit zu kaschieren, zu maskieren, und zwar so erfolgreich, dass ich das selbst überhaupt gar nicht noch nicht mal mehr mitbekommen habe. Also das hatte schon so eine Qualität von Verleugnen.
Ja, ja.
Du sagtest gerade Würde, hast du da so selbstverständlich mit in diesem Kontext gebracht. Was ist das für ein Motiv mit der Würde? Was hat, wo ist da die Schnittstelle zur Verletzlichkeit?
Also die Würde, das ist ein großes Thema, auch in der traumatherapeutischen Arbeit oder in der Traumaarbeit generell, weil zwischenmenschliche Traumatisierungen, wenn ein Mensch einem anderen etwas Schwerwiegendes antut, immer mit einem Gefühl von Würdeverlust einhergeht. Das hat ganz viel auch wiederum mit Schamempfinden zu tun. Und unsere Würde ist so etwas wie die Verkörperung von einer Verletzlichkeit, die aber geschützt ist. Ja. Also die eigene Würde nach außen zu tragen bedeutet, ich bin sichtbar als Mensch mit meiner Verletzlichkeit, aber ich strahle darin als ein würdevolles Wesen. Jemand wie, was gibt's denn für einen unverletzlichen Superhelden? Gibt's sowas irgendwie bei Marvel oder sowas?
Sind alle relativ
ziemlich unverletzlich, gell? Die wirken nicht würdevoll, sondern die wirken heldenhaft. Ja, das ist so der Heldenmythos. Die sind dann eher schön in ihrer Unverletzlichkeit einfach, boom, da sind die Helden. Ja. Und die kindliche Kaiserin zum Beispiel in der unendlichen Geschichte, wie sie da weinend sitzt in der schönen Verfilmung, strahlt eine Würde aus in ihrem Elfenbeinturm, die ist unglaublich, weil sie so verletzlich ist. Ja. Und weil sie sich der Verletzlichkeit bewusst ist und bittet darum, rette unsere Würde, rette unser Innerstes, rette unseren Wesenskern als fühlende Wesenheiten. Ja, also Würde hat was zu tun mit einer Bewusstheit über unsere Verletzlichkeit. Deswegen heißt es auch, die Würde ist unantastbar. Und deswegen sagt man auch, die Würdeverletzung ist eine Verletzung des tiefsten Menschenrechts. Entwürdigung ist größtmögliche Verletzung. Ich weiß nicht, ob das eine klare Antwort ist auf deine Frage, aber das ist auch ein großes Thema.
Ja, also kann ich gar nicht gerade sagen, ob es klar ist, aber ich habe auf jeden Fall Gänsehaut bekommen, weil du der kindlichen Kaiserin warst und diesem Bild. Und wunderschön, also ja. Dankeschön, ja, ergibt sehr, sehr Sinn und ist ein wunderschönes Bild, ja. Auch dieser Vergleich zu den Superhelden, die vielleicht auch gar keine Würde brauchen, weil sie sind ja unzerstörbar und
genau, exakt das meine ich. Genau.
Ja. Und da hast du jetzt gerade auch einmal den Begriff Scham fallen lassen. Und Scham ist so ein Motiv oder so. Was ist denn Scham? Ist Scham ein Gefühl?
Ja, das ist eine große Frage. Also man sagt aus in der psychologischen Forschung, dass Scham eine selbstreferenzielle Emotion ist. Ja. Okay. Also dass ein Schamempfinden, ein Schamgefühl sich immer auf uns als Person bezieht. Ja, deswegen selbstreferenziell. Man bezeichnet Scham als ein Gefühl, oder ich würde sagen, als ein ganzheitliches Empfinden, weil da ist auch eine Körperempfindung mit dabei. Scham hat eine extreme Körpersprache, der Blick geht nach unten, es gibt manchmal ein Erröten, der Körper wird klein, man verschließt sich. Und Scham hat auch eine Schutzfunktion. Das Schamempfinden, was auftaucht, hat im Grunde eine ganz soziale Funktion. Es ist eine Empfindung, die uns als soziale Wesen ganz stark berührt und erfasst, wenn es um Zugehörigkeit geht. Also da könnte ich auch stundenlang drüber referieren, über Scham und dieses Thema.
Ganz spannendes Thema, finde ich.
Ja. Ja, ich versuche es mal in eine kleine Nussschale zu packen. Also wir kennen Schuldgefühle, die entstehen, wenn wir etwas getan haben, was gegen moralische und ethische Übereinkünfte in einem sozialen Gefüge verstößt, was dagegen verstößt. Also wir schädigen jemanden, wir überschreiten irgendeine Grenze, eine Regel, wir machen uns schuldig, so genannt, und wir fühlen uns schuldig, weil wir spüren, wir haben uns was geleistet, was zu Lasten eines anderen oder der anderen geht. Und ein Schuldgefühl hat die Funktion, sozial betrachtet, dass wir nach Wiedergutmachung streben. Also wir suchen danach, was kann ich tun, um es wieder gut zu machen? Wie kann ich Entschuldigung erlangen? Was muss ich tun, damit ich wieder zugehörig werden kann, nachdem die Schuld dazu führt, dass ich außerhalb der Gemeinschaft wahrgenommen werde? Das sieht man auch in allen Umgangsformen mit Schuld. Menschen werden verurteilt und isoliert aus der Gesellschaft, dann wieder reintegriert, damit sie wieder Teil der Gesellschaft sein können, nachdem sie ihre Strafe, weil sie sich schuldig gemacht haben, geleistet haben. Also Schuldgefühle haben eine sehr starke soziale Funktion, die mit, man fliegt raus aus der Gesellschaft oder man gerät an den Rand durch sein Handeln und man will wieder dazugehören. Scham geht eine Etage tiefer, weil schamhaftes Empfinden sich nicht mehr darauf bezieht, was ich getan habe, sondern das Schamgefühl bezieht sich darauf, wie ich bin. Ich schäme mich, weil ich schlecht bin. Weil ich dies oder das getan habe, bin ich schlecht. Nicht ich habe etwas Schlechtes getan, sondern ich bin schlecht. Das heißt, das Schamgefühl geht an unsere Identität, an unsere Existenz und ist deswegen noch eine Dimension intensiver und hat noch stärkeren soziale Wirkung, die wir auffangen müssen als Individuum und als Kollektiv, damit es nicht zu einer toxischen Scham wird, die uns in die Isolation führt und in die persönliche Entwertung. Ja. Und Scham spielt auch wiederum in der Traumathematik eine riesengroße Rolle, weil die allermeisten Traumatisierungen, die wir erfahren, mit einem großen Schamgefühl einhergehen. Das hat mit ganz vielen komplexen psychodynamischen Prozessen zu tun, die hier wahrscheinlich den Rahmen übersteigen. Aber um ein Beispiel zu nennen, die meisten Menschen, denen beispielsweise sexuelle Gewalt angetan wird, die schämen sich dafür, dass ihnen das passiert ist. Obwohl sie weder etwas dafür können, noch das Schamgefühl von außen angemessen erscheint, weil diejenigen, die sich schämen sollten, sind die Täterinnen und Täter. Ja. Aber es kommt zu einem schamhaften Empfinden, weil man so verletzt wurde in seiner Integrität, dass man das Gefühl hat, beschmutzt zu sein, weniger wert zu sein, nicht mehr den gleichen Wert zu haben wie vor einem solchen Ereignis. Das ist psychodynamisch hochinteressant. Und deswegen spielt Scham in der Traumathematik eine große Rolle. Und wenn man das Gefühl hat, man hat mit Scham ein Thema und ist gehemmt, traut sich vielleicht nicht, sich zu zeigen, von Gefühlen zu sprechen oder Ähnlichem, dann hat man möglicherweise Beschämung erfahren in seinem Leben und in der frühen Phase des Lebens vielleicht insbesondere. Und dann ist es sehr lohnenswert, da mit Unterstützung behutsam hinzuschauen. Ja.
Ja.
Ich habe gesehen, du hast ganz oft nachgedacht. Ich habe immer weiter geredet, aber deine Augen haben so, sahen sehr, also dein Blick war denkend.
Ja, also ich habe das jetzt so irgendwie, also waren es auch gewissermaßen auch ein, zwei neue so Aspekte und Betrachtungsweisen, ja, und dann denke ich drüber nach, gleich so ein bisschen ab mit dem, mit meinen Ideen und dem, was ich darüber gehört und gelesen und erfahren habe. Ja, und auch gerade diese sexuelle Übergriffe, das kenne ich jetzt nicht aus meinem eigenen Leben, aber das kenne ich sehr gut, dieses fast so ein Klassiker, dass da so viel Scham dann damit dabei ist und die Menschen auch mit dieser Scham zu kämpfen haben.
Ja.
Und eine Idee von mir war, dass die Scham eben zum Teil auch die Scham darüber ist, und das ist auch das, was ich höre, dass man sich nicht gewehrt hat, dass man sich nicht, also es wird, man macht sich selbst verantwortlich, dass man es nicht geschafft hat, dem zu entgehen. Und ein vielleicht jetzt noch viel schwierigeres Thema ist die Fragestellung, ob ich vielleicht in gewissen Momenten in dieser Ohnmacht vielleicht aber auch doch so etwas wie einen Moment Lust empfunden habe.
Mitgemacht habe.
Ja, also mitmachen wäre ja dann so wie, also mitmachen wäre jetzt für mich so dieser dorsale Shutdown. Ich kann mich gar nicht dagegen wehren und steige aus und werfe mir später vor, ich hätte dranbleiben müssen, ne? Und das, ich glaube, das hat man auch oft bei so in so Traumamechanismen, dass man einen Teil abstellt und man tut Dinge oder ist bei Dingen dabei, wo man normalerweise sagen würde, nein, und das kann man dann später gegen sich selbst richten.
Absolut.
Ja, genau. Und und was mir noch zu Scham einfällt, ist, dass es ein Mechanismus ist, der dadurch entsteht, dass ich mich selbst verantwortlich mache. Also jetzt auch jetzt nicht nur im sexuellen Kontext oder in diesen Übergrifflichkeiten, sondern in ganz anderen Kontexten, dass ich eben die Idee habe, und auch selbst wenn es noch keine kognitive Idee ist, wenn ich erlebe, dass meine Eltern mir nicht das geben, was ich so ganz dringend brauche, ich sozusagen mich selbst dafür verantwortlich mache, denn also die Schuld sozusagen auf mich nehme, denn wenn ich gut wäre, dann würden sie mir ja geben, was ich brauche.
Ja. Ja, ja, das ist ein Anknüpfungspunkt auch an das, was wir in der vorangegangenen Folge, als wir schon mal miteinander gesprochen haben, kurz angesprochen hatten, als es darum ging, wir schützen die Eltern.
Ja.
Das hatten wir als einen kleinen Klassiker so, dass wir bagatellisieren und auch die Eltern schützen und das, was passiert ist, dadurch kleiner machen. Und das spielt hier auch mit rein, dass Kinder als eine mögliche Anpassungsstrategie, als eine mögliche Überlebensstrategie die Verantwortung auf sich nehmen, dass eben nur man selber anders sein müsste und dann hätten die Eltern auch anders gehandelt. Also dieses, ich beziehe das auf mein Wesen, also nicht nur auf mein Verhalten oder Handeln, sondern weil ich so bin, gehen sie mit mir so um. Das ist eine häufige Verarbeitung sozusagen, also eine in Anführungszeichen Verarbeitung, die nennt man schuldhafte oder schamhafte Verarbeitung. So wird es dann auch psychologisch genannt, das ist wirklich auch ein bekanntes Muster. Und das ist sozusagen das andere Extrem zu dem, was wir vorher in der Folge besprochen hatten, dass Menschen sich vor dem Schmerz schützen, es auf sich zu beziehen. Mhm. Ja, und das sind sozusagen verschiedene Dimensionen oder verschiedene Ebenen von den Wirkungen früher Verletzungen. Und diese schamhafte Verarbeitung, die geschieht ganz, ganz häufig, dass wir, auch weil wir früh noch nicht abstrahieren können, dass es nichts mit uns zu tun hat, gar nicht anders können, als es auf uns zu beziehen. Und die schamhafte Verarbeitung, die sehen wir dann ganz oft auch als Lebensmuster. Damit hat sich Lawrence Heller sehr viel beschäftigt, der Narm entwickelt hat. Da dreht sich sehr viel um Scham und auch um Schuld. Und er beschreibt sehr gut, wie manche Lebensentwürfe schambasiert sind, wie Verhaltensweisen und Lebensmuster schambasiert sind. Und ganz vieles, was wir als belastend im Hier und Heute erleben, hat als tiefe Wurzel eigentlich die Scham. Ja.
Und also, ich sehe darin dann auch
zustimmen.
Die Bücher von Lawrence Heller sind natürlich auch toll, ja, mich auch verschlungen. Und da ist, er hat ja ein eigenes Buch über Scham geschrieben. Auch, und Und ich sehe darin aber auch so eigentlich auch einen gesunden Anpassungsmechanismus.
Ja.
Denn wenn ich die Verantwortung übernehme, dann kann ich etwas ändern, wenn ich davon ausgehen muss, dass meine Eltern einfach unfähig sind. Dann kann ich einfach nichts tun und ich erfahre Ohnmacht. Und ja, im anderen Fall, besonders bei Schuld, komme ich ja in eine Aktivierung und das wäre noch interessant. Welche Zusammenhänge mit dem Nervensystem gibt es da eigentlich bei Scham und Schuld?
Ja, das ist auch eine sehr interessante Fragestellung und ich habe keine Forschung dazu gefunden. Ich habe mich aber intensiv damit beschäftigt und es sind im Grunde so Beobachtungen und empirische Eindrücke. Und man kann vielleicht davon ausgehen, dass Schuld und Scham sich dahingehend unterscheiden, dass Schuld eher mit einer sympathikotonen Aktivierung zusammenhängt, weil es uns ins Handeln treibt. Was können wir tun, um es wieder gut zu machen? Also das ist eher eine aktivierende Emotion. Und sobald die Scham dazukommt, Schuld und Scham sind ja oft so verklebt, und die Scham hat eher eine dorsalvagale Ausrichtung, weil es viel mit sich verbergen zu tun hat. Ich möchte im Erdboden versinken, ist ja eine Versinnbildlichung von Scham. Und das ist also eher weniger aktivierend, sondern eher lähmend, starr vor Scham. Ja, im Boden versinken, das sind alles auch so sprachliche Muster und Ausdrucksweisen, die eher beschreiben, dass das keine dynamische Emotion oder kein Zustand ist, der uns aktiviert, sondern dass da eher Starre und Lähmung drin ist und die Schuld eben eher das Aktivierende beinhaltet. Aber das sind Beobachtungen und vielleicht wird es auch individuell unterschiedlich wahrgenommen und vor allem ist es halt auch häufig gekoppelt. Also Scham ohne Schuld gibt's selten. Schuld ohne Scham kommt schon häufig vor.
Okay, ja. Ja, liebe Verena, wow. Also das ist alles sehr, sehr umfangreich. Jetzt sind wir schon fast am Ende wieder angekommen.
Ja.
Deswegen würde ich gerne noch mal kurz abbiegen, weil mich das noch mal deine Geschichte interessieren würde oder zumindest ein Teil. Mich interessiert, ich meine, ich habe in deinem letzten Buch gelesen, im Nachklang oder im Nachwort, dass du deinen Eltern dankst, dass du eine sichere Bindung erleben durftest, erfahren durftest. Und ich habe mich dann gefragt, ach interessant, also das hätte ich nämlich nicht erwartet. Ich hätte eher gedacht, dass dein starker Antrieb, dich so zu investieren und das so zu vertiefen, darin liegt, dass du eben keine sichere Bindung erfahren hast. Und dahingehend die Frage, warum machst du das?
Warum mache ich das, wenn nicht zum eigenen Heilungsantrieb sozusagen? Ja, ich finde das immer wieder so interessant, dass wir so eine, glaube ich, wirklich weit verbreitete Idee oder Überzeugung haben, dass Menschen, die therapeutisch arbeiten oder Menschen, die sich mit schweren Themen beschäftigen, vor allem das aus dem eigenen Transformationsantrieb gefunden haben, dieses Thema. Ich finde das interessant und auch erforschenswert, warum wir davon ausgehen. Also ich mache, was ich mache, weil ich schon immer von Menschen berührt bin. Also ich interessiere mich sehr für Menschen. Und selbst wenn ich sicher gebunden aufgewachsen bin, habe ich natürlich eine Menge Schmerz und Leid und Unrundes in meinem Umfeld erlebt und auch sehen können oder später im Nachhinein verstehen können, dass meine Eltern eben auch in der Nachkriegszeit als im Krieg geborene Kinder und Aufwachsende sehr viel Trauma erlebt haben. Es gibt also auch transgenerationale Überlieferungen von Trauma, auch in meinem Familiensystem natürlich, aber ich habe trotzdem die sichere Bindung als Basis in meinem Leben genießen können. Und also ich bin auf den Weg gekommen, weil ich ein ganz tiefes, ganz intrinsisches, intrinsisch angetriebenes Interesse schon früh in meinem Leben gespürt habe, Menschen zu verstehen. Ich konnte aus meinem Wesen heraus ganz vieles, was ich gesehen habe, nicht verstehen. Wie sich Menschen verhalten haben, wie sie miteinander umgegangen sind. Ich konnte das nicht verstehen und ich wollte das verstehen. Und ich habe auch viel die Verletztheit und Versehrtheit gesehen und ich wollte dem etwas entgegensetzen können oder dem begegnen können und habe also ein tiefes, tiefes Bedürfnis nach Verstehen und Durchdringen einfach in meiner Persönlichkeit. Und das, als dann irgendwann dieser Informationsstrang Trauma in meinen Horizont gekommen ist, da wusste ich, da sind die Antworten für dieses, ich kann es nicht verstehen. Ich fühle so viel, aber mir fehlen die Erklärungen dafür. Und deswegen bin ich in dem Thema aufgegangen und hängen geblieben und konnte mich da ganz, ganz intensiv verankern. Das ist, glaube ich, vielleicht eine Erklärung, die passen könnte.
Ja, 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 spannend, was du sagst. Also Trauma war für mich lange die meiste Zeit, ich war ja lange spirituell unterwegs und in den Gruppen, die ich dann auch irgendwann angefangen habe, selbst zu leiten, dann gab es immer so, ja, man muss sehr aufpassen mit Retraumatisieren. Da dachte ich, klar, also die Leute, die so ganz, ganz schlimm verletzt sind, da muss man einfach so aufpassen. Und ich wusste nie, was das eigentlich genau heißt und bedeutet. Und dann war ich auch selbst in Therapie und habe Therapie, Ausbildung gemacht und so weiter. Und auch da war mir das alles noch kein richtiges Begriff. Und als ich dann, das ist noch jung, ne, also vor 2 Jahren, weil mich eine Freundin gedrängt hat, immer wieder, bin ich da eingetaucht und das war wie so eine Erleuchtung plötzlich, als würden sich alle Fäden verbinden, also die Verhaltensweisen, die ich in dem spirituellen Feld gesehen habe, die Probleme, die da entstanden sind, und aber auch diese Betrachtung aus der Körperpsychotherapie und all das macht plötzlich so wupp, 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 wupp.
Ja, so der Missing Link, von dem ich im letzten Mal sprach.
Ja, genau, voll. Genau. Also, und ich habe alleine durch das kognitive Eintauchen und Verstehen plötzlich noch ein paar, wenn etwas verdeckte, persönliche Flecken, ich sag mal, blinde Flecken entdeckt.
Blinde Flecken beleuchten können, ja. Ja, kann ich total nachvollziehen, ja.
Verena, ich danke dir ganz, ganz herzlich jetzt für deine Zeit und deine Energie und für das wunderschöne und umfangreiche und tiefe Gespräch und wünsche dir alles, alles Gute von Herzen.
Das wünsche ich dir auch, lieber Raphael. Ich habe es auch total genossen. Ich danke dir für deine ganz schönen Fragen und die schöne Verbundenheit in dem Gespräch. Es war mir eine Freude.